Seelenfutter Folge 197, Weihnachtsspecial mit unserem Gast Anne Gideon. Von Wanderern, Wiegenliedern und Weihnachtskindern. Gedichte von Kai Röttger, Lore Malachow und Christina Brudereck.
Es heißt, dass Weihnachtskinder noch im Winter Blumen pflücken. Und Kinder meint, dass Wunder meistens jung sind, überraschen und entzücken. Und Winter meint, dass wir um harte, kalte Zeiten wissen, mit Abschied und Vermissen und so schrecklich vielen Lücken.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 197. Seelenfutterfolge, einem Weihnachtsspecial mit Anne Gideon, deren Stimme ihr alle gerade schon gehört habt. Wer Anne Gideon ist, das erfahrt ihr gleich, wenn ihr sie nicht schon kennt. Wir begrüßen euch ganz herzlich, Friedemann Magor, Pastor Susum, dessen Stimme ihr vorhin schon gehört habt, Anne Gideon und ich, Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg. Und Friedemann, Anne Gideon ist eine alte Bekannte von dir, die du uns heute mitgebracht hast. Ich freue mich wahnsinnig. Stell sie uns einmal vor, bitte.
Also ich freue mich noch viel mehr. Das möchte ich dir mal gleich klarstellen und zu Protokoll geben. Ja, Anne, ganz toll, dass du heute mit dabei bist. Wir kennen uns tatsächlich schon eine kleine Strecke. Ich freue mich sehr, dass du unserer Einladung für heute gefolgt bist. Ich glaube, das wird ganz,
vielen
ganz
Dank
fein.
Dafür.
Etliche kennen dich, Anne, aber ein paar vielleicht nicht. Und dafür will ich einfach sagen, du grätsch sofort rein, schnell Unsinnrede, also damit das hier auch alles gut geht. Du arbeitest in Berlin, aber wir haben uns kennengelernt, da warst du in Hamburg tätig, in Alsterdorf.
Wir haben uns passenderweise sogar beim Radiotraining kennengelernt, das passt total zu dem Podcast.
Das passt zum Podcast, das stimmt. Da haben wir was gelernt, wie das so gehen könnte mit Radioandachten. Und du warst in der Stiftung Alsterdorf, hast dich da unter anderem ja auch ganz intensiv mit leichter Sprache beschäftigt, was nachher sogar in eine Promotion, in diesem Jahr, in eine Promotion hineinfloss und bist dann in der Nordkirche an verschiedenen Stellen tätig gewesen, Gottesdienstinstitut, Pastoralkolleg und seit dem vergangenen Jahr in Berlin tätig. Und da könnten wir, Susanne, sowas wie heiteres Buch beraten.
Lieber nicht.
Anne, mach mal eine
Handbewegung
passende
beim Podcast, finde ich auch
also
wirklich
als
richtig
bevollmächtigte,
super.
Ja, nun gut, also Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, das ist ein vornehmer Titel. Und ich glaube, wenn man dich korrekt anredet, das ist ein Titel, auf den kommt man nicht so von alleine, oder?
So
Frau
ist es.
Prälate.
Genau.
Mhm. Haben wir auch
haben
bei
wir
den
auch.
Evangelien.
Wir so,
also
so
das
nicht die Einzige. Es gibt auch noch so in Oberkirchenräten, in süddeutschen und hessischen Oberkirchenräten gibt es auch Prälatinnen und Prälaten.
Ja, wir dürfen das aber beim Anne bleiben. Und es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen, aber das sprengt hier den Rahmen, nur dass Leute dich so ein bisschen verorten können und wissen, warum habe ich schon mal was von Anne Gideon gehört. Also Kirchentag wäre auch so eine Spielfläche, wo man dich hat öfter treffen können auf der Bühne und im Hintergrund. Und jetzt bist du heute beim Seelenfutter und unser Gast zum Weihnachtsfest. Liebe Leute, ho, 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 kling, kling, kling. Denn wir sind ja ganz weihnachtlich. Anne, bist du schon im Weihnachtsmodus angekommen oder rauscht es bei dir noch?
Also ich bin im Weihnachtsmodus ein kleines bisschen schon angekommen, weil ich in den vergangenen Wochen viele Adventsandachten gefeiert habe in ganz verschiedenen Settings und man da auch immer schon O du Fröhliche gesungen hat. Und wenn O du Fröhliche gesungen wird, ist eigentlich 24.
Das stimmt. Ja, es ist so.
Bin ich schon ein bisschen eingestimmt. Und dadurch, dass Weihnachten jetzt ein Sonntag ist, ist ja, was man heute abschickt, was man heute nicht abschickt, kommt auch nicht mehr an. Und insofern habe ich auch schon ein bisschen was auf den Weg gebracht und relativ oft das Wort fröhliche Weihnachten geschrieben.
Dann kann eigentlich nichts passieren. Susanne, wir beide haben ja eine vierte Advents-Vorweihnachtsfolge vom Seelenfutter.
Was ein bisschen lustig ist, weil der vierte Advent und Heiligabend ja doch recht dicht
aufeinander. So könnte man es ausdrücken.
So, genau. So ist es nämlich. Und da haben wir schon mal die Tür zum Weihnachtszimmer ein bisschen aufgemacht und reingeluckt. Aber heute wird es richtig
weit aufgerissen.
Ernst.
Heute wird es weit aufgerissen. Genau. Ja, herrlich. Wir haben drei herrliche Texte mitgebracht, die wir uns untereinander vorstellen und gegenseitig zeigen und besprechen. Bibelstellen dazu ausgesucht. Und ich beginne, richtig?
Ja. Ja, komm, leg mal los. Du hast ein Gedicht von Karl Röttger dabei und ich gestehe hiermit frank und frei.
Ja, ja, Alfred Karl Röttger, genau, um genau zu sein. Und der Karl Röttger hat er veröffentlicht. Das ist überhaupt nicht schlimm, dass du ihn nicht kennst. Und Anne deutete das ja vorhin auch schon an. Dass
ich kenne ihn auch
nicht. Zumindest das Gedicht nicht kannte. Er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wie ich finde, nicht zu Recht. Also man kann sich den ein oder anderen Text mal anschauen. Er war ein Zeitgenosse von Richard Demel, Richard Schaukahl zum Beispiel und Reke, mit denen er auch Korrespondenz hatte. Und war auch durchaus nicht ganz so bekannt wie Rilke natürlich, aber in seiner Zeit hatte er schon einen Namen als Kritiker und Schriftsteller. Und er ist ein Rheinländer, wie ich. Er ist nämlich in Düsseldorf, er hat in Düsseldorf gelebt, daher kenne ich ihn auch. Ich habe in der Schule einige Texte von ihm gelesen. Geboren aber, der Vollständigkeit halber, ist er in Westfalen und zwar einen Tag vor Heiligabend, so am 23. Dezember 1877 in Lübbecke, als Sohn eines Schuhmachers, gestorben dann 1942 in Düsseldorf. Er wollte Lehrer werden und er wollte Schriftsteller werden und das konnte man wunderbar miteinander verbinden. Er hat das Lehrerseminar besucht und dann auch als Lehrer gearbeitet, zunächst in Westfalen. Und während seiner Lehrertätigkeit hat er dann angefangen, lebhaft Korrespondenz zu treiben, sozusagen viele Briefe hin und her zu schreiben mit Richard Demel, dem er dann auch persönlich begegnet ist, mit Schaukahl, mit Rilke, mit Lilienkron, also mit vielen großen Namen der Zeit damals. Und alle schon alte Bekannte bei uns. Dann ist er nach Düsseldorf-Gerresheim umgesiedelt, 1908, hat dort auch geheiratet, seine erste Frau, mit der er dann nach Berlin zog und anfing, verstärkt schriftstellerisch tätig zu sein. In Berlin hat er erstmal nicht mehr gelehrt, sondern wollte sich wirklich mit seiner Schriftstellerei selbstständig machen, war Mitherausgeber der Zeitschrift Charon und Herausgeber der Zeitschrift Die Brücke. Ich meine, dass wir den Namen Die Brücke auch schon mal gehört haben, eine Künstler- und intellektuellen Zeitschrift aus Berlin damals. Dann sind er und seine Frau beide erkrankt und zurück ins Rheinland gezogen, wo die Familie wohnte. Er hat sich dann wieder als Lehrer anstellen lassen und hat seine zweite Frau kennengelernt, in die er sich wohl fürchterlich verliebt hat, mit ihr drei Kinder bekommen, unehelich. Das ist 1916 nicht ganz unkompliziert gewesen. 1920 dann hat seine erste Frau ihn freigegeben und er hat seine zweite Frau geheiratet. Mit ihr hatte drei Kinder bekommen und die fünf haben in einem Haus in Düsseldorf-Gerresheim gewohnt, in dem ich sogar ein paar Mal eingekehrt bin, weil Freunde von mir später dort lebten. Und in diesem Haus hat er zahlreiche Dichterlesungen gehabt und gehörte dann sozusagen in den Künstlerkreis in Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf hat ihn zu seinem 50. Geburtstag und zu seinem 60. Geburtstag geehrt. Es gibt sogar ein Bronzeporträt von ihm in der Stadt, das Leopold Fleischacker, ein relativ bekannter Künstler, gefertigt hat. Und dann ist er im September 42 gestorben. Mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht Das andere Weihnachtslied. Und das geht so. Jetzt geht ein Wanderer wohl im weißen Schnee. Singt ihr und übersingt die ganze Welt. Ihr Kinder singt und übersingt das Weh der ganzen Welt. Es bleibt so vieles heute noch unerfüllt. Es ist wohl Weisheit Not, dass sie den Becher aller Armut füllt, dass sie die Nacktheit der Enttäuschung hüllt. Weisheit ist Not. Der Suchenden und Sorgenden sind viel, auch diese süße Nacht. So singt das süße Lied vom letzten Ziel, so singt vom Stern, der aus dem Himmel fiel, singt von der Tür, die aufgemacht, die aller Heimkehr, Armut, Inbrunst offen steht, das weise Lied ihr Frohen singt, dem Wandernden, der einsam geht im weißen Schnee, dem Weinen, das verweht aus vielen Munden, über die Welt hin singt, bis alle Welt weiß, dass ein Hauch hergeht, der hinter sternenferner Gott vom Munde dringt. Das andere Weihnachtslied, Karl Röttger.
Wunderbar. Ui, was für ein beeindruckender Text. Da ist, Anne, da jetzt müssen wir nicht mehr Ode Fröhliche singen. Eigentlich ist hier schon richtig Weihnachtsknistern.
Ich finde die Form so erstaunlich. Ja. Also bis in so Formulierungen, Wiederholungen hinein, das ist mir jetzt gerade beim Hören total aufgefallen. Die übersingt die ganze Welt der ganzen Welt oder wohl Weisheit Not, Weisheit ist Not. Mhm. Und dann hinterher so süß, süß und singt, singt, singt und singt wieder. Also Dinge, wo man sagen würde, das würde man vielleicht eher vermeiden, diese Wiederholungen, macht er aber. Und dadurch kriegt es auch in dem, was bedrückend ist, kriegt es sowas Liebevolles, Liebliches, auch als würde man es einem Kind sagen.
Mhm. Für mich entspinnt sich da so eine Sogwirkung, finde ich. Es sind ja drei Strophen, die ersten beiden relativ kurz und dann die dritte länger und mit diesen Wiederholungen, die du gerade benannt hast, vor allen Dingen dieses Singen, so singt das süße Lied, so singt vom Stern, singt von der Tür, die aufgemacht. Und das ist für mich so, das entfesselt so ein Sog. Ich werde so hineingezogen in dieses Weihnachtsgefühl. Und was ich sehr mag, ist, dass er am Anfang diese Schwebe hält zwischen, es ist ein wunderbarer Abend, aber wir wissen, dass es eben auch viele gibt, denen es nicht ganz so gut gibt, singt für sie, übersingt das Weh der ganzen Welt, singt für sie, so dass sie hören, die frohe Botschaft, das Fröhliche, was kommen kann, macht die Türen auf, dass sie eine Heimat finden, die aller Heimkehr, Armut, Inbrunst offen steht. Das finde ich sehr tröstlich, auch gerade in diesen Zeiten. Und das war der Grund.
Ich finde total spannend, das Motiv dieses Wandernden, das erinnert mich so ein bisschen an die Winterreise überhaupt. Jetzt geht ein Wanderer wohl im weißen Schnee und dann weiter und dann dem Wandernden, der einsam geht im weißen Schnee. Also das ist ja so eine Rahmenfigur, die erstmal mit Weihnachten, mit dem süßen Weihnachten und auch mit dem Gott von Weihnachten erstmal noch gar nicht richtig was zu tun hat, sondern das ist ja so eine romantische Figur, die auch so zu der Zeit passt, der späten Romantik, dieser Wanderer, der in den Schnee geht und dann so weiterzieht. Denke an dieses Winterreise, ne? Genau. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus.
Ja. Mhm. Es hat so ein bisschen was Einsames, ne? Auch dann.
Existenzielles, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja. So, das ganz genau. Und dass er schafft, das beides miteinander zu verbinden und das an diesen Abend zu legen, an diesen Tag zu legen, das gefällt mir sehr daran.
Absolut. Diese Wandererfigur, Anne, die du eben mal so hervorgeleuchtet hervorgezogen hast, die wird verallgemeinert in der Mitte des Gedichts. Der Suchenden und Sorgenden sind viel auch diese süße Nacht. Das ist ein Satz, der mich sehr berührt und sehr trifft, dass das tatsächlich keine Vereinzelung bedeutet, sondern eigentlich macht uns das, verbindet uns das miteinander. Alle die suchend und in Sorgen eingehüllt sind, die gehen hier nicht alleine, obwohl es sich sehr einsam anfühlt, aber das gehört eben genau so.
Ja, die behält das.
Und es wird und es wird dann aber auch auf Gott bezogen in einer Weise, die ich auch groß finde. Also das Lied ist eben dann ein Lied, was der Hauch, was ja auch die Figur ist, aus der Mensch eigentlich erstanden ist. Der Mensch ist aus dem, oder in manchen Vorstellungen von der Schöpfung des Menschen ist ja der Mensch auch aus so einem Hauch von Gott entstanden, oder zumindest die Tatsache, dass der Mensch atmen konnte und lebendig wurde, war dieser Hauch, der haucht ihm das Leben ein, und alle Welt weiß, dass ein Hauch hinter den Sternen Gott vom Munde dringt. Und das ist eigentlich dieses Lied.
Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Das ist dieses Lied. Ja.
Das ist diese Schlussfigur, die ist unglaublich stark, finde ich. Also das, du hast es eben schon mal gelesen, hinter den Sternen fernher dringt ein Hauch vom Munde Gottes. Was für ein Bild, dass da etwas schon ist, in weiter Ferne, in großer Höhe. Aber das hat eine Wirkung auf mein Leben. Hauch, da, also ich bin dir dankbar für dieses Bild. Also Gott haucht die Seele
Atem,
ein.
Atem, Leben, Seele. Ist,
und zugleich beschreibt die hebräische Bibel immer wieder den Menschen als nur ein Hauch in der Geschichte. Also das ist sowas, was so verweht und sehr, sehr vorläufig ist. Und in diesem Zusammenhang, dass das das Lied Gottes ist, finde ich, kriegt es ein sehr, also einerseits ja was sehr Tiefes und dann etwas ganz Zartes und Feines, was da hinter den Sternen so.
Na, vor allen Dingen in der Nacht, in der Gott selber als Kind zur Welt kommt.
Ja. Das Singen ist ja ein Motiv, das das ganze Gedicht durchzieht. Du hast von den Wiederholungen gesprochen. Ich finde, das hat so was Insistierendes in dieser Wiederholung. Also er bleibt da immer dran. Er lässt diese Bilder nicht los. Aber ganz stark im Eingang, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her. Ihr hört es nachher nochmal am Stück, aber ihr Kinder singt und übersingt das Weh der ganzen Welt. Also das ist einfach da, dieser Schmerz, aber es will heute übersungen werden. Und das ist nicht irgendwie relativieren oder überdecken, sondern was meint ihr? Sowas wie
also für mich ist es ein Überstrahlen, Übertönen, kein an die Wand singen sozusagen, kein Überschreien, sondern heute steht etwas anderes im Fokus.
Ich finde, es singt von der Tür, die aufgemacht, also macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und dann diese Tür steht auf für alle Heimkehr, Armut, Inbrunst. Also die Tür wird aufgemacht, das ist ja eine Verheißung und ein unglaublich großes Versprechen und auch eine Hoffnung und Trost.
Genau, und das deutet er eben an in der ersten Strophe schon, dass das Kindermotiv zieht sich ja so ein wenig durch, finde ich, durch diese Folge hier, und diese Kinder sind ja auch Hoffnung. Es sind Kinder, die singen. Es ist es ist so eine hoffnungsfrohe Botschaft, die das Weh der ganzen Welt übersingt, übertönt, überstrahlt. Und dann formuliert er das noch aus, weiter in diesem Gedicht. Und dadurch, finde ich, auch bekommt es etwas unglaublich Hoffnungsvolles, etwas Warmes, ohne irgendetwas totzuschweigen oder an den Rand zu stellen, sondern im Gegenteil, zu integrieren, wie du schon sagtest, mit hineinzunehmen, die Suchenden und Sorgenden. Gerade für sie geht die Tür auf in dieser Nacht.
Mhm. Die Arme, ja. Die Armut, ja, ausdrücklich genannt, die Nacktheit, also diese existenzielle Not, die wird, das ist sehr ehrlich, finde ich, in diesem Gedicht, die wird eben nicht verschwiegen oder verkitscht.
Ja.
Er spricht extra von der süßen Nacht und es ist, aber dieses Lied hat die Kraft und nicht das ganze Bild ist süß und fröhlich und leicht, sondern in die Gebrochenheit und in das ganze Chaos und in die Einsamkeit dieser Welt hinein klingt es.
Ja, wie das Kind ja selber im Stall in Armut geboren ist. Ja. Also die eigentliche Ursprungsweihnachtsgeschichte ist ja auch nicht süß, sondern ganz konkret und roch nach Schaf.
Ja, ja. Ich finde auch, ich finde übrigens auch nur kurz noch die in der zweiten Strophe die Nacktheit der Enttäuschung hüllt. Das finde ich, finde ich auch ein ganz großer Ausdruck. Du hast was hast du uns dazu gestellt,
genau,
Friedemann?
Tja, also ich habe das Wort mir gegriffen. Ich habe spaßeshalber mal wirklich durchgezählt und wir haben 8-mal das Wort singen in diesem kleinen Gedicht. Deswegen bin ich beim Singen hängen geblieben. Sing Gott, heißt es im Psalm 68. Sing Gott und macht Bahn dem, der auf den Wolken einfährt. Und dann in diesem Vers möchte ich das verbinden, einerseits diese Freude in dem Weihnachtsgesang, in diesem Gedicht, und dann aber, dass da so eine Kraft von oben aus den Wolken einfährt, also etwas einbricht in mein Leben und in meinen Alltag. Ja, das stelle ich mal so
sehr
dazu.
Schön. Ja, auf jeden Fall.
Könnt ihr damit was anfangen?
Ja, absolut. Dann lasse ich dazu noch, genau, lasse ich es noch einmal.
Susanne, dann liest es doch mal.
Das andere Weihnachtslied. Jetzt geht ein Wanderer wohl im weißen Schnee. Singt ihr und übersingt die ganze Welt. Ihr Kinder singt und übersingt das Weh der ganzen Welt. Es bleibt so vieles heut noch unerfüllt. Es ist wohl Weisheitnot, dass sie den Becher aller Armut füllt, dass sie die Nacktheit der Enttäuschung hüllt. Weisheit ist Not. Der Suchenden und Sorgenden sind viel, auch diese süße Nacht. So singt das süße Lied vom letzten Ziel. So singt vom Stern, der aus dem Himmel fiel. Singt von der Tür, die aufgemacht, die aller Heimkehr, Armut, Inbrunst offen steht. Das weise Lied, ihr Frohen, singt dem Wandernden, der einsam geht im weißen Schnee, dem Weinen, das verweht aus vielen Munden, über die Welt hin singt, bis alle Welt weiß, dass ein Hauch hergeht, der hinter Sternen ferner Gott vom Munde dringt. Karotka.
Wunderbar.
Ja,
wie schön.
Finde ich auch.
Dann legen wir mal ein zweites Gedicht dazu und davon will ich euch erzählen und ein bisschen vorweg zur Dichterin Lore Malachow. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte die auch nicht, bis ich über sie gestolpert bin auf der Suche nach einem Weihnachtsgedicht. Anne, du musst wissen, wir sind ja mit unserem Lyrik-Podcast-Projekt schon ein bisschen länger dabei. Das ist jetzt das
ist nicht zu glauben, oder?
Das wir,
wow. Ja. Und ihr macht das jede
Woche, ja. Ja.
Hammer.
So sieht's aus. Und zu Weihnachten hatten wir bisher immer einen tollen Gast, wie in diesem Jahr auch. Und das heißt, es sind auch schon ein paar Weihnachtsgedichte bei uns durchgelaufen. Also müssen wir ein bisschen suchen. Ich habe gefunden das Gedicht Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche, Lore Malachow. Und da, ja, da muss ich jetzt von ihr erzählen. Sie ist nämlich in Leipzig geboren und hat die meiste Zeit ihres Lebens in Leipzig gelebt. Und Thomaskirche, Weihnachtsoratorium, da passt doch was, da klingelt was. 1884 geboren ist sie und 1973 in Leipzig gestorben. Eine Schriftstellerin, die meisten ihre Arbeiten zur Zeit der DDR publiziert hat und vor allen Dingen bekannt geworden ist, dass sie Frauenbiografien erstellt hat, geschrieben hat und da einen ganz interessanten Schwerpunkt gesetzt hat in der DDR-Literatur. Tod einer Dichterin ist ihr erster großer Roman geschrieben, ein Buch über Annette von Droste von Hülshoff, hat später an der Werkauswahl mitgewirkt. Wenig später eine Biografie über Bettina von Arnim. Sie hat geschrieben über Christiane Vulpius, über Clara Zetkin. Da ist das Libretto für eine Zetkin-Kantate raus entstanden. Also ganz spannend. Luise Otto Peters, die frühe Feministin, über die hat sie gearbeitet. Was vielleicht interessant ist, zu ihrem Leben, 1894 geboren, ein Jahr später verstarb ihr Vater und die Mutter hat sie durchgebracht. Das ist zur Jahrhundertwende 1900, darüber hat sie selbst später öfter erzählt und geschrieben, schon ein Drama gewesen als alleinerziehende Mutter, als verwitwete Mutter. Die Mutter hat gearbeitet als Lehrerin, Musik- und Literaturlehrerin und hat in ihrer Tochter die künstlerische und ebenso die soziale Sensibilität geweckt. Nach der Schule hat sie eine Ausbildung gemacht als technische Assistentin und gearbeitet in Landwirtschaft und in einem Kalibergwerk und hat nach Feierabend Seminare belegt in Leipzig an der Hochschule für Frauen. Das ist so ein Bildungsinstitut gewesen, in dem vor allen Dingen Erziehungswissenschaft und Frauenbildung miteinander verbunden wurde. Das ist gegründet worden, ich habe nachgelesen, 1911. Und da ist sie also gleich am Anfang Hörerin und Lernerin gewesen. Von 1913 bis 21 eben in Landwirtschaft und vor allen Dingen im Kalibergwerk gearbeitet, bis zur gesundheitlichen Erschöpfung. Dann musste sie aufhören. 1921 hat sie geheiratet, einen Juristen und Steuerexperten, Rudolf Malachow, und ist mit ihm durchs Land gezogen, wie so seine Stellen waren, unter anderem nach Oppeln. Ich erzähle das deswegen, weil sie in Oppeln im Vorstand des Oppelner Musikvereins tätig war. Wir kommen gleich zum Weihnachtsoratorium. In der Nazi-Zeit, sehr harte Zeit für die Familie. Sie hatten da zwei Kinder. Ihr Mann verlor die Stellung 1934, also eine hohe Beamtenstellung in Leipzig, weil er jüdische Wurzeln hatte. Sie als bekennende Sozialistin durfte weder einem Beruf nachgehen, noch schriftstellerisch arbeiten und veröffentlichen. Im Krieg fiel ihr Sohn. Richtig harte Zeit. Nach dem Krieg war sie Lehrerin für Literatur, war Stadtverordnete im Kulturausschuss in Leipzig, zunächst SPD-Mitglied, später SED-Mitglied und eben Schriftstellerin, als Erzählerin, Publizistin und Lyrikerin. Ja, und es ist neben ihren Biografien und Essays, die sie geschrieben hat, Romanen, ein Gedichtband erhalten, den ihre Tochter gehütet hat, Sigune Malachow, Stirb und werde, ein Gedichtband, den man so, glaube ich, gar nicht finden kann, kriegen bekommen. Ich habe ihre Gedichte gefunden in einem unglaublich schönen Sammelband Leipziger Gedichte. Hat den großartigen Titel: Mit einem Reh kommt Ilka ins Merkur. Eine Sammlung Leipziger Gedichte, rausgegeben von Frauke Hampel und Peter Hinke. Und lieben Gruß nach Leipzig an Peter Hinke, dass wir mit diesem Gedicht hier heute Weihnachten feiern dürfen. Konwitzer Verlags Buchhandlung. Und dieses Buch ist besonders, Anne und Susanne, weil es so wahnsinnig schön illustriert ist und gestaltet ist, dass alleine die äußere Form diesem Buch schon Preise eingebracht hat. Es sind mehrere Gedichte von Lore Malachow da drin veröffentlicht. Die anderen sind genau datiert, 1934 und 1945. Dieses Gedicht hat kein Datum und das ist ein bisschen schade, weil ich gerne wüsste, in welcher Lebensphase sie das geschrieben hat, weiß ich nicht. Hören wir mal rein, Thomas Kirche, sozusagen der Geburts, die Geburtsgebotte für Bachs Kantatenwerke und das Weihnachtsoratorium. Und das Gedicht geht so: Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche. Sie können nicht mehr in die Knie fallen, wie fromme Menschen vergangener Tage. Sie beugen hingebendes Haupt, wenn allen Lob singet der Engel die Weihnachtssage. Der Chöre Jauchzen stürzt in der Pfeiler Schwung. Es tönt vom Gesang selbst der Stein, es flammen die Kerzen. Gewaltig erbraust des Domes hohe Wölbung, wie Sterne fällt es in glühende Herzen. Wie soll ich dich empfangen? Leise mahnt des Kreuz totdurchschauerte Seelenbeben. Zwischen Kreuz und Wiege eingespannt ist ja unser aller Leben. Vom Feld ruft die Hirten der Engel des Herrn. Sie knien betend im nächtlichen Ried. Überm Stalle steht des Wunders Stern. Maria singt ihr Wiegenlied. Singt tiefsinnige Mutterseligkeit. Geigen und Flöten weben goldene Schleier um des Kindes Haupt. Noch schweigt das Leid. Und jubelnde Stimmen lobpreisen der Christenheit Feier. Lore Malachow.
Toller Text. Was für ein toller Text. Also er ist so lang. Ich bin froh, dass wir ihn vor uns haben und dass wir ihn jetzt ein bisschen vornehmen, Strophe für Strophe. Friedemann, sag erstmal, warum gerade dieser Text für heute, außer natürlich, dass es ein Weihnachtsgedicht ist, aber warum wolltest du ihn uns gerade heute mitbringen?
Also Weihnachtsoratorium ist die zweite Dimension für mich, wann es Weihnachten wird. Das eine ist Udo Fröhliche singen und das andere ist ja auch Jauchzet frohlocket. Gehört zu meinem Leben und zu meiner Seele, ich glaube, seit ich wirklich ein halbes Jahrhundert und ist in meinem Leben ganz wichtig gewesen. Ich habe mit 7 Jahren das Weihnachtsoratorium gehört mit meinen Eltern. Wir saßen Reihe 2 und zwar rechts. Deswegen guckte ich auf die Shelley und bin dann in den nächsten Tagen durch den Schnee gestapft zu der Geigenlehrerin meiner Schwester. Hab gesagt, ich möchte das lernen. Also, klar, ein bisschen was Anekdotisches.
Wunderschön.
Das ist wirklich etwas ganz Großes. Und dass diese Musik hier in diese Gedichtform kommt, als ich es gelesen habe, wusste ich nicht, dass die Dichterin eine Sozialistin war, vielleicht es gar nicht so mit dem Glauben hat. Ich habe keine Ahnung, also kann ja so und so sein. Ich finde, es ist mit ganz viel Liebe gedichtet und mit ganz viel Klugheit, also mit ganz viel Herzens- und Seelenklugheit und gleichzeitig auch mit einer interessanten Distanz mindestens im Auftakt dieses Gedichts. Und am Schluss kriegt es, ja, okay, musst du gleich nochmal sagen, was du da so siehst, aber am Anfang auch etwas Beobachtendes dabei hat. Und ja, also mich hat's sofort gecasht. Ich habe gedacht, das will ich euch zeigen und euch mitbringen und freue mich, wenn ihr da auch, wenn euch auch das Herz aufgeht.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich auch neugierig geworden, Anne. Erzähl, was dich auch beim Anfang gehe ich mit. Wo siehst du die Distanz zum Schluss?
Also und jubelnde Stimmen, Lobpreisen der Christenheit feiern, ja. Da muss die Sprechende nicht unbedingt dazugehören.
Das ist richtig, das stimmt.
Stimmt.
Also das könnte auch ein Schritt nach außen sein.
Auch das,
das könnte
Beobachtung.
Auch beobachtend sein. Also ich empfinde es als etwas von außen. Und gleichzeitig sieht es ja etwas ganz Tosendes, Großes, Gigantisches, Emotionales, was sich auch mit der Architektur verbirgt. Das finde ich überhaupt sehr spannend. Das ist ja Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche. Ja. Also es geht auch ganz offenkundig um den Zusammenhang von Klang und Raum. Und ich finde bei diesem Anfang fromme Menschen vergangener Tage, die sind früher in die Knie gefallen. Und wer jetzt in die Knie fällt, sind die Hirten in der vorletzten Strophe. Also sie zoomt sich rein von dieser Außendistanz rein in die Geschichte. In der Geschichte ist für mich nicht ganz klar, wo sie da ist, weil für mich ist die Leitfrage eigentlich, wie soll ich dich empfangen?
Genau. Und da finde ich, wird sie unglaublich persönlich und da ist sie gar nicht mehr im Außen, sondern da geht sie ganz nah rein und ich finde das auch.
Ist ja unser aller Leben, also da auch von ihr, da gibt es ein Uns, aber nur da.
Aber nur da. Aber das ist, weil es das nur da gibt, ist es unglaublich intensiv an dieser Stelle. Wie soll ich dich empfangen? Das ist finde ich auch, das ist die Frage aller Fragen in diesem Text zwischen Kreuz und Wiege eingespannt ist ja unser aller Leben. Also und da stellt sie sich gar nicht nach außen, sondern da stellt sie sich,
da ist sie
mittendrin. Ja.
Da ist sie mittendrin.
Sie ist ja auch die mittlere Strophe. Das ist ja ganz Weise. Gut.
Ja, in der Tat.
Das ist das genau. Das ist das Herzstück. Und um diesen Choral rankt sich ja genau dieser Bruch, von dem sie schreibt, wie soll ich dich empfangen, ist ja so ein ganz tiefes Adventslied, das von der Vorbereitung spricht. Wie kann ich mich bereit machen für das Fest und wie kann ich den, der da kommt, bei mir einlassen in mein Herz. In mein
Leben, Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei.
Und es wird gesungen in der Bachschen Version auf der Melodie eines
Passionslieds.
Nämlich O Haupt voll Blut und Wunden oder Herzlich tut mich verlangen. Das ist die ältere Textfassung zu dieser Melodie. Es ist ja ein Lied im Angesicht des Sterbens. Herzlich tut mich verlangen nach einem seligen Ende. Oder O Haupt voll Blut und Wunden, das ist eins der tiefsten Passionslieder. Das ist die Melodie für diesen Choral, den der Chor singt. Und insofern ist es genau auf dem Punkt beobachtet, dass diese Verbindung von Kreuz und Wiege dort von Bach eingelegt ist in dieses Weihnachtsoratorium, das in der ersten Kantate sehr strahlend ist und sehr festlich und Trompeten und kraftvoll und feierlich. Und dann kommt dieser eingetrübte Chorchoral dazu. Und das hat sie genau aufgepikst. Leise mahnt
das Kreuz. Das schimmert durch.
Ja, genau.
Ne? Schimmert
Tod
in die
durchschauerte Seelenbeben. Ja. Ja. Wunderbar.
Also das ist ebenso geistlich wie musikalisch so präzise. Ja, also da falle ich jetzt ein bisschen.
Ja, es ist wunderschön und Ein Gedanke noch, Anne, den du vorhin aufgegriffen hattest oder angesprochen hast, sie verortet es eben ganz klar in der Thomaskirche und sie macht das, finde ich, in der zweiten Strophe nochmal so wunderschön. Der Chöre jauchzen stürzt in der Pfeilerschwung. Und dann gewaltig erbraust des Domes hohe Wölbung. Es ist so schön, wie man plötzlich auch in diesem Raum ist, wie diese Musik und dieser Gesang in diesem Raum erschallt. Und
es tönt vom Gesang selbst der Stein.
Genau. Ja. Es vibriert alles um einen herum und also, dann kommt das Herzstück sozusagen des Gedichtes.
Und in diese Räumlichkeit der Kirchenarchitektur zum Schluss der Strophe, wie Sterne fällt es in glühende Herzen, da bin ich wieder bei deinem Gedicht von Karl Röttger, singt vom Stern, der aus dem Himmel fiel. Also da sind die sich in den Motiven so ganz nah, aber hier fällt es eben in Herzen, die so aufgeregt und so und beseelt besungen sind. Tja, wunderbar. Ganz am Schluss, darauf will ich nochmal gucken, also vierte Strophe, da, wie du sagst, Anne, sie zoomt sich so in die Weihnachtsgeschichte rein mit den Hirtenengeln, Stern und Maria. Und dann wird es nochmal auf die musikalische Ebene gehoben. Geigen und Flöten weben goldene Schleier um des Kindes Haupt. Das ist, finde ich, fast noch ein bisschen schöner als bei Stille Nacht. Diese goldenen Schleier aus Musik. Und dann wird es nochmal so tief, noch schweigt das Leid. Und das ist hier dann doch nur angedeutet nochmal am Schluss, was zwischen Kreuz und Wiege eingespannt ist, ja unser aller Leben so weit gemacht hat. Aber das haben wir bei Karl Röttger eben auch gehört in den vielen Bezügen. Das Leid ist da, aber hier schweigt es noch. Erstmal wird gejubelt bei der Christenheit.
Und ich darf mein Bibelwort dazu legen.
Tja.
Bitte.
Ich musste es tun. Das ist mitten aus der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Ich könnte jetzt die ganze Weihnachtsgeschichte lesen, das tun wir aber
nicht. Nein, das tun wir nicht.
Denn direkt danach kommt ja, das fürchtet euch nicht.
Genau.
Aber zu diesem Gedicht passte für mich am ehesten diese Spannung, da passiert das Größte ever. Mhm. Gott kommt. Und was ist die vollständig richtige, natürliche erste Reaktion? Sich zu fürchten.
Weil es so groß ist.
Alles sprengt und weil es so weit ist. Und dann ist da dieser Engel, und Engel sind ja auch nicht süßliche Wesen, sondern Engel sind eine Botschaft, und diese Botschaft kommt dann ja gleich, aber die kommt eben in sich fürchtende Herzen. Und das gehört.
Und es geht um alles, um Leben und Tod und Kreuz und Wiege.
Wunderbar. Sehr schön. Magst du dann dazu noch einmal das Gedicht lesen?
Ja, das lese ich uns noch einmal vor. Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche. Sie können nicht mehr in die Knie fallen, wie fromme Menschen vergangener Tage. Sie beugen hingebend das Haupt, wenn allen Lob singet der Engel die Weihnachtssage. Der Chöre jauchzen stürzt in der Pfeiler Schwung. Es tönt vom Gesang selbst der Stein, es flammen die Kerzen, gewaltig erbraust des Domes hohe Wölbung. Wie Sterne fällt es in glühende Herzen. Wie soll ich dich empfangen? Leise mahnt das Kreuz, toddurchschauerte Seelen beben. Zwischen Kreuz und Wiege eingespannt ist ja unser aller Leben. Vom Feld ruft die Hirten der Engel des Herrn. Sie knien betend im nächtlichen Ried, Überm Stalle steht des Wunders Stern, Maria singt ihr Wiegenlied. Singt tiefsinnige Mutterseligkeit, Geigen und Flöten weben goldene Schleier um des Kindes Haupt, noch schweigt das Leid, und jubelnde Stimmen lobpreisen der Christenheit Feier. Lore Malachow.
Seufz. Wunderschön. Wunderschön. Und dann hast du uns jetzt das letzte Gedicht mitgebracht, Anne. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Ja.
Jawohl.
Wir kommen in der Gegenwart an. Christina Brodereck lebt und ist eine Theologin und Autorin, eine Theopoetin, würde ich sagen.
Sehr schön.
Sie lebt in der Nähe von Essen mit ihrem Mann Ben Seipel, der ist Pianist, und zusammen sind sie das Duo Zwei Flügel. Und dazu muss man wissen, dass Ben Seipel tatsächlich an einem Flügel sitzt und spielt und Musik macht und auch Technik, und sie spricht und singt nicht oder nur ganz, ganz, ganz selten, sondern ihr Medium ist die Sprache und sein Medium ist die Musik und auch Singen. Und wenn sie zusammen auftreten, das ist es mit dem Wort Konzert nicht umfassend genug beschrieben. Also es ist eher so ein Ereignis oder ein Kunstwerk in Toto. Und Friedemann und ich haben sie gerade erlebt auf der EKD-Synode in Ulm. Da war das eigentliche Thema der Synode Sprachfähigkeit im Glauben oder im Glauben sprachfähig sein. Und da hat sie den ersten Beitrag geliefert und hat so die Wortschätze der Tradition herbeigesprochen, so würde ich es eigentlich bezeichnen. Und
ja,
es war wirklich atemberaubend, selbst in so einem mausetoten Messegelände ist sie trotzdem in der Lage, so eine Atmosphäre zu erzeugen, die ganz aus der Tiefe wirklich ihrer Sprachfähigkeit kommt. Sie kommt vom Alten Testament her, von der hebräischen Bibel, hat in der Corona-Zeit, als die beiden nicht auftreten konnten, ein kleines Büchlein geschrieben, das Trotzkraft heißt. Eine Art Theologie für die Handtasche, nenne ich das immer, weil man das irgendwie so in die Tasche stecken kann. Ich habe viel damit gearbeitet, so mit kleinen Andachten, in ambulanten Situationen, so gerade in dieser Zeit, wo man immer nicht drin sein konnte und alles irgendwie draußen machen konnte. Und das waren so Texte, die stark vom Psalm her kamen, von dem Gedanken eines Trotzdem und überhaupt Glaube und auch den Glaube ihrer Mütter, von denen sie ihn vor allen Dingen ihrer Großmutter überliefert bekommen hat, als eine Trotzdem-Kraft zu beschreiben. Dieses kleine Stückchen Text kommt von ihrer CD, der CD der beiden Weltjahresbestzeit 2, und sie beschreibt die Advent- und Weihnachtszeit als die Weltjahresbestzeit. Und davon ist das ein Text. Genau, sie unterstützt Projekte in Indien und in Afrika. Sie lebt in so einer Art Wohnprojekt, Wohn-WG mit Kindern und älteren Menschen zusammen und beschreibt so mal das Wort die Familie Mensch, also die Familie Mensch und das Zusammenhalten der Familie Mensch ist ihr total wichtig, und darüber belebt sie immer die Bibel und die Erzählgemeinschaft der Bibel hin auf ihre Kraft, die das für heute haben kann. Und ich lese uns das Gedicht Weihnachtskinder. Es heißt, dass Weihnachtskinder noch im Winter Blumen pflücken. Und Kinder meint, dass Wunder meistens jung sind, überraschen und entzücken. Und Winter meint, dass wir um harte, kalte Zeiten wissen, mit Abschied und Vermissen und so schrecklich vielen Lücken. Und Weihnacht meint, dass wir die Liebe wieder in die Mitte rücken, erwachsen, wie wir sind, aus freien Stücken. Und Blumen meint, dass wir dem Frieden trauen und für alle hoffen, dass Glücklichsein wird eines Tages glücken. Und daher heißt es also dann, dass Weihnachtskinder noch im Winter Blumen pflücken. Christina Brodereck.
Ah, wie schön, was für ein wunderbarer Text zum Abschluss dieser kleinen Folge oder dieser langen Folge bei uns, dieses Weihnachtsspecials. Es ist Mir geht das Herz auf bei jeder Zeile, bei jedem Vers. Warum hast du uns den mitgebracht, Anne, gerade diesen Text für heute?
Ich habe auch natürlich gesucht und habe auch gesehen, dass es vieles, was mir so vertraut ist von Kinderweihnachtstexten, bei euch alles schon mal dran war. So Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Oder so Dinge, die mir so als erstes eingefallen sind, hattet ihr irgendwie alle schon. Und dann wollte ich gerne was von jetzt nehmen, vom Jetzt, weil es mir so wichtig ist, dass wir eben tatsächlich Worte finden, dass wir uns einerseits Worte aus der Tradition leihen und die immer wieder reenacten, so, aber dass wir auch gucken, wer schreibt eigentlich heute.
Ja.
Und da ist sie mir einfach eine wichtig. Ich habe sie auch gefragt, ob wir das nehmen können, und das hat sie auch gern erlaubt und freut sich daran und darüber, und vielleicht hört sie dies hier auch eines Tages. Jedenfalls.
Ja, wir hoffen sehr.
Vielen Dank.
Danke, Christina. Und sie ist mir eine Begleiterin und große Schwester in mancherlei Hinsicht, auf der Suche nach guten Worten für schwer Sagbares. Und deswegen, als ich das dann fand, die CD aufklappte und das fand, dachte ich, ja, das ist es und nicht mehr und nicht weniger. Also es steht, glaube ich, noch in keiner Anthologie, weil es dazu einfach zu jung ist. Es ist, glaube ich, von vor 2, 3 Jahren, aber es ist für mich sehr jetzig.
Ja.
Deswegen wollte ich es gerne.
Ja, sehr schön. Sehr wunderschön. Also ich mag so sehr, wie sie diese Begriffe auch nochmal erklärt und definiert. Kinder meint, dass Wunder meistens jung sind, überraschen und entzücken. Winter meint, dass wir um harte Zeiten wissen und ab. Und Weihnacht meint, dass wir die Liebe wieder in die Mitte rücken. Das ist kunstvoll, das ist wunderschön, das gibt, das macht nochmal so klar, welche Bedeutung sie dahinter legen will. Und wie du schon sagst, das sind dann, es sind ja keine neuen Deutungen, ist ja nicht völlig überraschend, aber findet die Kinder als Wunder oder Wunder als Kinder zu beschreiben, finde ich so schön, dass Wunder meistens jung sind, überraschen und entzücken. Das ist eine wunderbare Deutung und eine wunderbare Zusammenführung dieser beiden Begriffe, Kinder und Wunder. Das hat mich sehr gefreut.
Und dieses auch Blumen, ja, ne, am Schluss noch, und Blumen meint, dass,
ja,
wir
genau,
in Frieden trauen und für alle hoffen, dass glücklich sein wird eines Tages, ja, glücken. Das ist so wenig, also es, ja, ist wieder so dieses Theologie für die Handtasche, ja, das ist für mich so wirklichkeitstauglich, also zu sagen, ich brauche so einen kleinen Zettel in der Hosentasche, ja, damit ich den nächsten Tag schaffe, und so ist sie, also so sie kann es, vielleicht ist das auch meine Beschäftigung mit leichter Sprache, dass ich diese Verdichtung so mag, ja, aber es sind wenige Worte, ohne dass sie jetzt die großen Worte verachtet. Also sie hat auch herrliche Texte über große Worte, aber sie, ich mag diese Verdichtungsform, die heißt Kopfkinder. Es ist doch, mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.
Mhm. Ja, genau. Genau. Blumen meint, dass sie dem Frieden trauen. Wunderschön.
Ja.
Absolut.
Ich finde in diesem Text so, also ich mag den sehr, 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 sehr. Es hat so eine poetische Schwingung, die so sehr zu Weihnachten passt. Es stimmt jedes Wort, also wenn wir uns das ein bisschen angucken. Und dann hat es so eine interessante Form, ich finde, wie ein Katechismustext. Also
genau,
da wird so ein Satz mal rausgehauen. Weihnachtskinder.
Was ist das?
Genau, ja, dann
deklinierst
du das
so
durch. Und dann definierst
du. Und so kennen wir das aus dem kleinen Katechismus von Martin Luther zum Beispiel. So, dass genauso definiert
durch, genau,
er dann Punkt für Punkt für Punkt durch. Was ist das? Und hier wird es, also das ist fast so ein bisschen schematisch, dass jedes Wort einmal abgetastet wird. Dabei aber, ich will das nochmal sagen, jedes Jota, also, und Kinder meint, dass Wunder meistens jung sind, überraschen und entzücken.
Ich auch,
liebe auch dieses meistens.
Es weil darf es, auch
weil
alt
es nicht,
sein, man darf auch alt
wird
sein. Also es ist nicht.
Aber oft kommt das Wunder jung und überraschend und entzückend drüber. So, und dann passt es zu Kinder und es ist nicht eine Verniedlichung Und es ist schon gar keine Verkitschung, sondern es ist ein ganz genaues Hingucken, was ist eigentlich das Lebendige daran.
Was ich auch sensationell finde, ist dieses Weihnachten, dass wir die Liebe und dann erwachsen, wie wir sind,
aus freien
Stücken. Also es ist auch ethisch. Es ist auch ja was, wo wir sagen, okay, also es ist eine ganz indirekte Ethik, die heißt, jetzt macht's auch, ohne dass sie einem moralisch kommt und sagt, jetzt musst du es aber auch, sondern sie beschreibt im Grunde, dass das Kind in mir, dass das Kind in mir eigentlich mein Bestes ist und wenn ich auf das höre, dass dann auch die richtigen Dinge passieren.
Hm. Ja, genau. Und dass wir erwachsen, die wir sind. Also, also sozusagen bei vollem Geist, bei vollem Bewusstsein in allem, was wir erlebt haben und mit allem, was wir wissen, aus freien Stücken, also wirklich selbst gewählt, genau dort wieder. Ist eine Entscheidung, ist eine ganz erwachsene Entscheidung, das zu tun. Hm. Genauso wie sie das auch mit den Blumen meint, dass wir dem Frieden trauen. Und für alle hoffen, dass Glücklichsein wird eines Tages glücken. Das Glücklichsein wird eines Tages glücken. Die Hoffnung müssen wir nicht loslassen. Wir können wirklich darauf hoffen. Und das ist wunderbar.
Und dann macht es so diesen Ringschluss. Ja. Also das das mit dem Katechismus finde ich eine super Beobachtung. Mhm. Der Ringschluss heißt dann und ergo. Ergo, Weihnachtskinder pflücken auch im Winter Blumen. Also ist doch klar, was denn sonst? Das finde ich.
In der Mitte, da will ich noch mal kurz hingucken mit dem Winter, weil das so ein heimlicher roter Faden ist unter drei Texte. Also in Susannes Schnee. Text, der Wanderer im Schnee, aber auch die Armut, der Becher der Armut und die Not. Wir haben es bei dem Kreuz und der Wiege und dem Leid bei Lore Malachow und hier dieses Motiv, das muss schon im Winter sein, weil es um harte, kalte Zeiten geht, Abschied, Vermissen, schrecklich viele Lücken. Es trifft uns nicht zwingend in Hochgestimmtheit und Fröhlichkeit, sondern ist adressiert ganz besonders an die Leute in dieser Winteremotion.
Genau. Und
auch das so beschrieben, dass es nicht zu viel ist.
Genau,
aber
es wird überhaupt nicht weggelassen, es wird nicht verschwiegen, es wird in die Mitte gesetzt und darauf folgt dann direkt. Und Weihnacht meint, dass wir die Liebe in aller Erwachsenheit, in dem Wissen darum, um Abschied und Vermissen und schrecklich vielen Lücken, dass wir die Liebe wieder in die Mitte stellen, aus freien Stücken.
Ich musste so denken an, es ist ein Ros entsprungen, wohl zu der halben Nacht, mitten im kalten Winter. Mm. Also das ist ja auch ein total Weihnachtsmotiv, also in unseren Breiten jedenfalls, die wir das Weihnachten in den Schnee gelegt haben, also aus der Welt, wo die Krippe stand, war dieser Schnee nicht, aber wir müssen es ja für unsere Welt irgendwie sagen. Und da ist dieses, es ist ein Ros entsprungen. Und ist ja, hat auch was Kindliches.
Wer's in Australien feiert, ist auch nicht so im Wintermode. Aber für unser Bild, also das macht sie ja so deutlich, dahinter steht ein tiefer Sinn hinter diesem Weihnachtselement. Und ich finde, das wirklich erst beim zweiten Hingucken oder beim dritten Hingucken so stark, dass dieser Überschriftsatz, der bewiesen wird durch dass der ein Paradox anbietet.
Weil man im Winter ja eigentlich gar keine Blumen pflücken kann.
Im Winter pflückst du keine Blumen, aber Weihnachtskinder können das doch. Ist. So.
Genau. Ja, und weil die Kinder eben auch kleine Wunder sind, jung, überraschend und entzückend. Ja. Schön, dann lege ich meinen Spruch dazu. Ja,
großes Weihnachtsgeschenk.
Dann lege ich meinen Text
wirklich,
dazu, meinen Bibelvers dazu. Indem es sich eben auch um das Glück dreht und um das Wort aus Sprüche Kapitel 16 Vers 20. Wer auf das Wort merkt, wer auf das Wort hört, wer darauf schaut, der findet Glück und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Das stelle ich gern dazu, zu diesem Gedicht, das so wunderbar mit Worten umgeht und so genau hinschaut, was sie meinen.
Danke.
Gern.
Und nicht loslässt, dass das Glücklichsein eines genau. Tages glücken wird.
Liest du noch einmal das Weihnachtskinder dazu, Anne?
Das mache ich. Weihnachtskinder. Es heißt, dass Weihnachtskinder noch im Winter Blumen pflücken. Und Kinder meint, dass Wunder meistens jung sind, überraschen und entzücken. Und Winter meint, dass wir um harte, kalte Zeiten wissen, mit Abschied und Vermissen und so schrecklich vielen Lücken. Und Weihnacht meint, dass wir die Liebe wieder in die Mitte rücken, erwachsen, wie wir sind, aus freien Stücken. Und Blumen meint, dass wir dem Frieden trauen und für alle hoffen, dass Glücklichsein wird eines Tages glücken. Und daher heißt es also dann, dass Weihnachtskinder noch im Winter Blumen pflücken. Christina Brudereck.
Ja.
Großartig. Ach, Anne, wie schön, dass du dabei bist heute.
Sehr gerne.
So kann es doch Weihnachten werden. Geschenk.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, das wäre schlau gemacht. Vielen Dank dir und euch draußen an den Endgeräten, wenn ihr das hört. Vielleicht mögt ihr uns schreiben, was ihr heute erlebt habt, was euch gefällt oder wo ihr hängen bleibt oder Fragen habt. Unsere Mailadresse sagen wir gern nochmal seelenfutter@kirche-husum.de.
Schreibt uns, wir freuen uns. Oder von Wanderern, Wiegenliedern und Weihnachtskindern haben wir diese Folge genannt. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss, Anne.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, genau. Bis dann. Tschüss.
Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.